Und so freue ich mich sehr und übergebe gleich dir das Wort.
Ja, es freut mich, euch so zahlreich begrüßen zu können, alte Bekannte wiederzusehen, aber auch neue Gesichter. Ja, das hebt das Selbstgefühl. Gut, ich spreche über den Impass, über die Sackgasse, wie es richtig auf Deutsch zu übersetzen ist. Und die Sackgasse ist ein Thema, das mich eigentlich das ganze Leben interessiert und beschäftigt hat. Ich habe vor vielen, vielen Jahren auch Vorträge darüber gehalten, mit denen ich eigentlich nie sehr zufrieden war. Und ich benutze halt die Gelegenheit, wieder einmal mich intensiv mit Impass, Sackgasse auseinanderzusetzen. Und werden wir schauen, was dabei herauskommt. Gut, das Wort und der Begriff Impass, Sackgasse, taucht beim Berns eigentlich sehr spät auf. Ein paar Jahre vor seinem Tod, er ist 1970 gestorben, also so 66, 67, die Zeit, wie er in Esalen war. Und er ist da in etwas, man muss sagen, rückverfallen, was er sein ganzes Leben eigentlich abgelehnt und verteufelt hat, nämlich abstraktes Denken. Abstrakt in dürren Begriffen zu denken. Ihr kennt ja seinen Wahlspruch, verliert euren Verstand und kommt zu euren Sinnen, lose your mind and come to your senses. Offenbar ist es nicht so leicht, seinen Verstand zu verlieren, wenn man einmal einen besessen hat. Er zeigt dann doch immer wieder sein Gesicht und wird dann, überfällt einen offenbar, also Burns, und macht sich geltend. Und so kam er also im vorgerückten Alter auf die Idee, über die Neurose zu sprechen, nicht über den neurotischen Menschen, was er früher gemacht hat, oder über neurotische Mechanismen, sondern über die Neurose, und sie so als Gegenstand vor sich hinzustellen und sie gleich in fünf Schichten übereinander oder ineinander, weiß nicht, einzuteilen. Und jeder Schicht einen Namen zu geben und ja, sich damit auseinanderzusetzen. Einer dieser Namen ist also Impass, das steht auf einem Kastel drauf. Und er leitet das so nebenbei eigentlich bei einem Vortrag ein. Geschrieben hat er ja gar nichts über das. Ich will etliches vorlesen von ihm wörtlich, weil es irgendwie lebendiger wird. Also er sagt am Anfang eines Vortrags, ich möchte euch jetzt etwas darüber erzählen, wie ich die Struktur der Neurose sehe. Ich weiß natürlich nicht, wie meine nächste Theorie sein wird, weil ich ständig das, was ich tue, entwickle und immer mehr vereinfache. Ich sehe die Neurose jetzt als etwas an, das aus fünf Schichten besteht. Also er entwickelt und vereinfacht. Und die Vereinfachung merkt man, es ist alles relativ dürr. Und das, was er verspricht oder andeutet, was kommen wird, also die Theorie weiterentwickeln wird, das ist nicht passiert. Im Gegenteil, er ist mit ein bisschen Theorie, das er da von sich gegeben hat, nicht zurechtgekommen. Und man kann beobachten, jedes Mal, wenn er von der Neurose und ihren Schichten spricht, sind die Schichten anders angeordnet. Einmal sind es nur vier, dann sind es doch wieder fünf. Der Impass selber wandert von einer Schicht in die andere. Einmal muss er sich den Platz teilen, sogar mit einem anderen Gedankenwesen von ihm. Also man hat das Gefühl, er kommt da nicht zurecht. Er hat selber bemerkt und ist auch darauf angesprochen worden von seinen Hörern. Und da sagt er, ja, wenn ich in dieser Art in Kategorien einteile, und ein Ding aus einem Prozess mache. Seid bitte nachsichtig und seht ein, dass das nur eine Annäherung an das ist, worin der Prozess eigentlich besteht. Also um drauf zu kommen, worin der Prozess besteht, den er da verpackt in dürre Begriffe, muss man wieder zurückgehen und das übersetzen. Also er kommt selber drauf, er nimmt da etwas weg. Ja, und ist eigentlich gar nicht so recht zufrieden, hat man den Eindruck, mit dem, was er da produziert hat. Ja, diese Dürre oder dieses relativ Inhaltsarme betrifft also alle Schichten, also die meisten. Vor allem aber den Impass, über den er kaum was aussagt. Also ja, es ist ein Gefühl, stecken zu bleiben, nicht weiterzugehen. Das Bild ist ja ganz gut, nicht? Sackgasse, man geht und dann plötzlich geht es nicht weiter. Kennt man. Als Autofahrer vor allem. Und Ja, sagt dann, ja, Frage natürlich, wie kommt man da raus? Ja, man kommt so heraus, wenn man sich bewusst wird mit voller Aufmerksamkeit, wie man reinkommen ist, ne, dann löst er sich auf, dann ist er weg. Bitte. So geht das. Ja, also das ist das eine. Das andere ist aber, und das hat die Geschichte sehr spannend gemacht, dass er mit unglaublicher, also diesen Impasse, diese Sackgasse, mit einer unglaublichen Bedeutung auflädt. Das ist was ganz Bedeutsames, wenn man dort ist. Nicht? Dort ist so quasi der Kern der Neurose. Von einem Kern kann man ja sprechen, weil er ja alles verräumlicht hat. Und von dort her kann man es lösen. Man muss also dort achtsam sein, wachsam sein. Das darf man nicht übersehen. Und es geht gleich weiter. Bescheiden war er ja nicht. Ich bin mit dem Impasse zurechtgekommen, ich habe ihn gelöst, ich bin über das hinausgekommen, über diesen toten Punkt und habe somit die Neurose aufgelöst. Ich werde gleich was dazu vorlesen. Er sagt, also alles so bei Vorträgen, ich bin stolz darauf, dass ich das überwunden habe, was die Russen den Sick Point nennen, den kranken Punkt. Die Russen haben gesehen, dass es im Zentrum jeder Neurose einen kranken Punkt gibt und sie waren mit der Einsicht zufrieden, dass man über dem nicht hinauskommen kann. Ich glaube aber, sagt er, dass man durch diese Sackgasse durchkommen kann, wenn man nur die volle Aufmerksamkeit darauf richtet, in welcher Art man stecken geblieben ist. Wenn er sowas sagt, macht das natürlich unglaublich neugierig. Nicht? Wie macht er das? Wie geht es? Was geht da vor? Ne? Und man ist so sehr gespannt von ihm zu hören, ja, wie ist das? Ne? Und da hüllt er sich also relativ, also er sagt immer wieder dasselbe, nicht abstrakt, ja, man muss halt nur bewusst sein, wie das ist und so weiter. Einmal sagt er ein bisschen mehr, das möchte ich Ihnen jetzt auch vorlesen. Er wird gefragt, also bei einem Workshop, nicht, wo dann nachher die Zuhörer Fragen stellen, wie bricht man einen Impasse? Der Perls, der Impasse kann nicht gebrochen werden. Er muss also akzeptiert werden, sagt der Fragesteller. Das könntest du so sagen. Das unglaubliche Ding, bitte ich zitiere wörtlich, das so schwer verstanden werden kann, ist, dass die Erfahrung, die Bewusstheit des Jetzt genügt, um alle Schwierigkeiten dieser Art, alle neurotischen Schwierigkeiten zu lösen. Wenn du zu einer vollen Bewusstheit der Sackgasse kommst, wird sie zusammenbrechen und du wirst bemerken, dass du durch sie hindurchgekommen bist. Und er fügt allerdings hinzu, ich weiß, das klingt ziemlich mystisch, finde ich auch. Ich habe dann einen Vergleich, nicht? Ich will zaubern lernen und gehe zu einem Zauberer und frage, ob er mir Zaubern beibringen kann. Und er sagt mir, ja, das kann ich dir schon beibringen. Und dann gehe ich hin und er erklärt mir genau, da braucht er einen Hut, das muss nicht unbedingt der Zylinder sein und einen Stab und ein Tuch, Seidentuch am besten und das und das und das. Ne? Ja, also das ganze Utensilien. Und dann sage ich, naja, und wie kommt jetzt das Kaninchen in den Hut? Da sagt er, ja, dann musst du eben zaubern. Ja, also so ungefähr kommt mir das vor. Ja, einerseits Aufladung des Impasse mit unglaublicher Bedeutsamkeit und das wenige oder nicht sehr aussagekräftige, was er gesagt hat, hat große Spannung, Neugierde ausgelöst und sehr viele Leute haben sich überlegt, was könnte er gemeint haben, ich auch zeitweise. Und es gibt eine gewisse Literatur, das bekannteste ist da von Stemmler und Bock, die Neufassung oder Neuentwurf der Gestalttherapie, wo sie ein Modell entwickeln, wo irgendwelche Energien umpolarisiert werden. Ich weiß nicht, wie das vor sich geht. Ja, das ist sehr interessant. Spricht über die Kreativität der Autoren und ihre Fantasiefähigkeit, aber eigentlich nichts über Perls. Und ich habe mir vorgenommen, heute mich mit meiner Fantasie zurückzuhalten und wirklich nur auf das mich beziehen, was Perls also wirklich gesagt hat. Gut, und wenn man da also halt genau liest und da und dort schaut, findet man immerhin etwas wie eine Definition der Sackgasse. Das ist schon mal was, das ist auch noch abstrakt. Und er sagt, in eine Sackgasse kommt man in einer Lebenssituation, wo man also etwas lösen muss. Man muss also etwas in einer Situation sich zurechtfinden, wo man Unterstützung braucht. Das geht nicht so aus dem Handgelenk, man braucht eine Unterstützung. Der Begriff Unterstützung, den kennen Sie ja, der Support, der berühmte, der spielt eine große Rolle beim Perls. Also es geht um den Support, und dieser Support, den man da braucht, kann einmal von außen kommen, man kann um Hilfe bitten, kann jemanden fragen, dass er das tut. Oder aber man kann, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht gut, man kann sich hilflos stellen, man kann irgendwie ein Stück den Hilflosen mimen, sich auf ein Spiel einlassen, um die Leute dazu zu bewegen, einem zu helfen. Darüber spricht ich ja dann sehr viel, über diese Rollenspielerei. Oder aber, was natürlich das Elegantere ist, man sucht in sich selber. Ja, zu der Lage gehörte, man hat nichts Entsprechendes bisher gehabt in der Richtung, man hat keine Erfahrung, man kann suchen ähnliche Situationen, wie das gehen könnte. Letztlich kommt dann auf seine Fantasie, was könnte ich tun, aber das ist alles unerprobt und wird immer gefährlicher. Nicht? Man weiß, was wird, wenn ich das mache, was passiert dann? Und dann kommt dann eine Angst hinein. Also ich muss das lösen, aber was mir einfällt, wie das lösbar ist, das ist für mich zu bedrohlich. Und dann kommt dann die Situation, wo man das Gefühl hat, jeder Schritt, den ich weitermache, steigert die Angst, dann passiert also das und dann ist dieses Anstehen, dieses Nicht-Weiterkommen da. Ja, und jetzt also die Frage, wie kommt man also heraus? Moment, da muss ich mal kurz überlegen, wie das weitergeht. Ja, ich habe noch was vergessen. Er gibt Beispiele für Impasse. Nämlich zwei extreme und meiner Meinung nach nicht sehr gute Beispiele. Das eine ist die Situation des Neugeborenen, das nicht zu atmen anfängt. Er nennt das Blue Baby, aber das ist nicht genau richtig, denn ein Blue Baby ist ein Neugeborenes mit einem angeborenen Herzfehler. Aber es gibt Babys, die zwar gesund sind, aber nicht gleich zu atmen anfangen. Da muss der Hebamme ein bisschen auf den Rücken klopfen und dann geht's. Und das meinte ich, die Situation, das Neugeborene ist von außen, vom Blut der Mutter her, mit Sauerstoff ernährt werden. Es hatte keinen blauen Sauerstoff. Und jetzt muss er sich entscheiden, das Neugeborene, was mache ich jetzt, ne? Und versucht halt alle Möglichkeiten und kommt dann drauf, wenn er da in der Lunge ein bisschen was bewegt, dann geht was weiter und dann überlebt es. Ich kann mich nicht erinnern, wie das bei mir war, ihr wahrscheinlich auch nicht, aber also es muss jetzt, man muss etwas finden bei sich, nicht? Und das wäre so eine allerdings lebensbedrohliche Situation, wenn man da auf nichts Gescheites kommt, dann stirbt man. Und das andere ist eigentlich das Gegenteil, so ein chronischer Zustand. Er spricht da von der durchschnittlichen Ehe, er hat ja von der Ehe offensichtlich nicht viel gehalten. Also die durchschnittliche Ehe ist vielfach so, auch ein chronischer Impass, dass man nicht in seinen Partner verliebt ist, sondern in das Bild, wie der Partner sein sollte. Das wäre das Ideal. Und dann wirft man dem Partner ständig vor, du bist nicht so, wie du sein solltest, es liegt an dir, dass ich und letztlich auch du nicht glücklich bist, ne? Ja, und das ist ja auch so ein chronischer Leidenszustand. Es gibt diverse andere, ich könnte mir bessere vorstellen, aber ich wollte bei dem bleiben, was Perls sagt. Ja, jetzt also auf der Suche, wie man herauskommt, findet man also da nichts Gescheites, außer diesen allgemeinen Äußerungen. Aber da hat man ja eine Möglichkeit, vielleicht kann man da was finden, wenn man die Mitschriften oder Tonbandaufzeichnungen der Arbeiten Perls anschaut. Nicht? Da gibt es Protokolle, da gibt es Videos, die kann man zum Teil auch auf YouTube anschauen. Und da müsste man ja da sehen, wie macht das jetzt? Jetzt ist er draufgekommen. Und jetzt kann man schauen, aha, das wendet er an und so führt er also die Leute aus den Impasse heraus. Und da also habe ich jetzt eine sehr interessante Entdeckung machen können. Das heißt, ich hätte es mein ganzes Leben lang machen können, aber ich bin erst jetzt rausgekommen. Er tut nichts anderes, als er sonst immer tut. Ja, seine Methoden, die ja ausgezeichnet sind, nicht? Die wendet er an, nicht? Er arbeitet mit erhöhter Awareness, er arbeitet mit Rollenspiel, er arbeitet mit Hier und Jetzt und ja, also alles das wendet er an und ja, erfolgreich. Auch dort, wo er einem Patienten gesagt hat, sie sind jetzt in einem Impasse oder wo er sagt, das ist jetzt ein Impasse. Und bei manchen kann er da wirklich was in Bewegung bringen, bei anderen überhaupt nichts, kommt auch vor oder nur wenig. Aber es ist da nichts Neues dabei. Alle diese Techniken, also alle diese Zugangsweisen, nicht, die ja auch wirklich sehr gut sind, kann man aufgezeichnet finden in einem Buch, eines der wenigen, die er selber wirklich geschrieben hat, das ich euch sehr empfehlen kann, wieder mal zu lesen. Ich habe es im Rahmen meiner Vorbereitung getan und habe es also wirklich profitiert davon. Das heißt auf Englisch The Gestalt Approach und Eyewitness to Therapy. Übersetzt Grundlagen der Gestalttherapie. Und da gibt es einen ersten theoretischen Teil und einen zweiten Teil gibt es mit Aufzeichnungen. Und in diesem theoretischen Teil steht wirklich alles drinnen. Und man findet natürlich nicht das Wort Impasse im theoretischen Teil. Im praktischen Teil, der aus den letzten Lebensjahren stammt, schon. Aber im ersten Teil steht das Wort Sackgasse nicht. Aber der Begriff, das Konzept der Sackgasse ist schon drinnen. Wo er sagt, also der neurotische Mensch hat eine Reifungsstörung, er hat seine Fähigkeit noch nicht voll entwickelt und kommt dadurch mit verschiedenen Situationen nicht zurecht. Und er braucht daher also Hilfe von außen. Also wenn ihr wollt, jetzt ist eigentlich alles schon da. Ja, was soll also das große Trara und was soll also dieser Abstraktionsvorgang und die Neurose mit den fünf Schichten und was er da aufgebaut hat. Und da bin ich jetzt zu folgendem Schluss gekommen. Das ist jetzt nicht Perls, sondern das ist meine Meinung über Perls. Ich könnte mir vorstellen, dass er am Schluss seines Lebens, kann ich mir gut vorstellen, irgendeine Art Rückblick gemacht hat, was habe ich eigentlich geleistet. Nicht, was war meine Leistung, was habe ich der Welt, der Psychotherapie, denn was habe ich den neurotischen Menschen gebracht. Und dass er vielleicht auch zu diesem Zweck diese merkwürdigen Abstraktionen gemacht hat, diese Vereinfachungen. Er wollte zusammenfassen, wie war denn der Bereich, wo ich gearbeitet habe, wie hat meine Arbeit ausgeschaut, wie war denn das. Und er hat festgestellt, also wie gesagt, bescheiden war er nicht, ja, ich habe da Großes geleistet. Und verkündet das jetzt, ihm ist es gelungen, über diese Sackgasse hinwegzukommen. Aber nicht vorgestern entdeckt oder vor einem Monat, sondern vor 10 Jahren entdeckt, vor 20 Jahren. Und das fasst er zusammen und das stellt er da zurecht. Also man muss ihm beipflichten, es ist wirklich bewundernswert. Aber man kann aufhören zu suchen. Man muss nicht schauen, da ist was Besonderes. Man muss nur dort, gerade dort, wo so ein Stillstand, eine Sackgasse entsteht, alles einsetzen, was man zur Verfügung hat. An therapeutischen Techniken, an Methoden, an Einfällen, die einem kommen. Denn hier hat man eine Möglichkeit zu helfen. Das wäre eigentlich die Botschaft, die dann herauskommt noch. Darum betont er das so sehr. Ne? Aber es ist nicht etwas Neues. Nimm das, was da ist, nicht mehr und nicht weniger. Du wirst in vielen Fällen Erfolg damit haben. Das wäre eigentlich das, auf das sich alles reduziert. Ja, wie ich soweit war, habe ich mir gedacht, es könnte eigentlich der Vortrag aufhören. Es wäre ein bisschen kurz, aber sehr inhaltsreich, nicht? Sehr, ja. Oder das andere Methode wäre gewesen, dass ich es mit Blabla erfülle. Das kann ich zwar ganz gut, aber ich mache es nicht gern. Ich war also nicht in der Situation, das machen zu müssen, denn ich habe noch was gefunden. Und das wird den Rest dieses Abends erfüllen. Etwas ganz Spätes von Perls. Etwas Schriftliches sogar. Und zwar 1969, ein Jahr vor seinem Tod, ist sein altes Buch, das er 1943 in Südafrika geschrieben, das Ego, Hunger and Aggression, also das Ich, der Hunger und die Aggression, neu aufgelegt worden. Und man hat ihn eingeladen, also hat ein Vorwort dazu zu schreiben, das hat er sogar gemacht, sehr kurz, anderthalb Seiten. Und da steht Verschiedenes drinnen, zum Teil schreibt er sehr anerkennend, was weitergegangen ist in der Psychotherapie, dass es sehr erfreulich ist. Da steht natürlich auch drinnen, dass er den Impass überwunden hat, gebrochen hat, sagt er sogar, was er angeblich nicht kann. Und schreibt aber nur plötzlich etwas völlig anderes über den Impass. Und das muss ich wieder vorlesen. Einen Moment. Der Impass oder die Sackgasse ist der Punkt des Status quo, an dem sich die durchschnittliche Therapie, Frage natürlich, ob er durchschnittliche Therapien macht, aber lassen wir das weg, an dem sich die durchschnittliche Therapie verfängt. Die Verwendung der besten Technik, immerhin auch, wenn seine Technik die beste Technik ist, trifft es auch ihn. Die Verwendung der besten Technik und des genialsten Konzepts, kann er sich auch betroffen fühlen, oder fühlt sich auch betroffen, wird den Patienten nicht daran hindern, den Bemühungen des Therapeuten ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Das friert die Therapie ein, tolle Metapher, und verhindert eine wahre Reifung. Also das lässt aufhorchen. Diese Stelle habe ich nicht gekannt, das ist was ganz anderes und ein ganz anderes Bild auf die Metapher, auf die Sackgasse. Ich meine, sonst hat ja der Förs immer nur von den Sackgassen des Klienten gesprochen. Nicht? Also der Patient ist ein, da sitze ich als Therapeut und da ist der Klient als Sackgasse und ich also hilf ihm raus, nicht? Ich tue was. Nicht? Jetzt merkt er plötzlich, diese Sackgasse ist ja eigentlich nicht unbedingt nur vom Klienten ausgehend, sondern da ist was in der Therapie schlecht gelaufen. Da war ich ja beteiligt. Und da ich ja eigentlich der Regisseur und Dramaturg bin, liegt es eigentlich an mir. Also das ist natürlich ein sehr, sehr neues Bild und regt an, also jetzt weiter nachzudenken. Nun schreibt er aber weiter im Vorwort, das wird dann wirklich interessant. Moment, das muss ich auch haben. Ja, er sagt, wieso das kommt. Im Vorwort, immer noch in diesen anderthalb Seiten. Ohne eine adäquate Perspektive, ohne eine adäquate Perspektive, ist der Therapeut von Anfang an verloren. Große Worte. Also eine adäquate Therapie, Perspektive müssen wir haben. Und er schreibt weiter. Das Buch, das ich, der Hunger und die Aggression, also das Buch, das jetzt gerade am Tisch des Lesers liegt, kann dazu beitragen, dass der Leser diese Perspektive gewinnt. Das schauen wir an. Das kann man sich ja kaufen. Da die Perspektive auf Polaritäten und Zentrierung beruht, eine neue Gedankenwelt, auf Polaritäten und Zentrierung beruht, ist das erste Kapitel wichtig, wenn es auch nicht leicht zu lesen ist. Der Rest des Buches ist seiner Meinung nach überholt. Naja, ich werde dann auf das erste Kapitel und was da drinnen steht, noch ausführlich zu sprechen kommen. Aber zunächst habe ich mich zurückgelehnt und habe gesagt, naja, wenn ich mir jetzt so die Therapien von Burles anschaue, kann man da nicht vielleicht, wenn man genauer hinschaut, sich traut, also gewissermaßen das Sakrileg begeht, den Burles in Frage zu stellen, kann man da nicht sehen, wie das macht, dass das schief geht, also irgendwo. Ne? Und wenn man da versucht, also ich meine, ermutigt, dass er das ja selber auch gemacht hat, da ein bisschen genauer hinzuschauen, sieht man allerhand. Dinge, die mir, also ich rede jetzt von mir, auch schon früher aufgefallen ist, also merkwürdig, wie er sich da verhält. Und naja, wenn man da schärfer schaut, dann sieht man das Erstaunliches. Und ich möchte Ihnen da, bevor ich jetzt weiter auf das erste Kapitel eingehe, ein Beispiel geben. Das ist insofern, kurz als Beispiel zu verwenden, denn es gibt nicht nur eine Mitschrift, und zwar in dem Buch, wie heißt das geschrieben? Ich habe es gewusst. Ja, also kann es Ihnen nachher sagen. Also ist er von Betzold herausgegeben und es sind so bestimmte Veröffentlichungen. Aber Sie finden es auch auf YouTube, auf Englisch allerdings. Sie müssen einfach eingeben Pearls und Gloria und das ist also die Arbeit mit Gloria. Kennst du vielleicht? Ja, gut. Und da kann man also wirklich einiges oder sogar vieles beobachten. Sagt zunächst irgendwo, ja, er wird diese Arbeit im Offensichtlichen führen und schauen, also mit der sich ergebenden Gestalt zu arbeiten, immer streng auf der Basis des Ich und Du und des Hier und Jetzt. Ja, so wird das machen. Gut. Also diese Gloria ist eine 30-jährige Frau und Burns begrüßt sie und sie sagt, ja, ich möchte gleich am Anfang sagen, ich habe Angst. Der Pearl sagt, sie sagen, dass sie Angst haben, aber sie lächeln dabei. Wenn man Angst hat, kann man nicht lächeln. Und sie antwortet sehr interessant, und ich bin misstrauisch gegen sie. Sie wissen sehr wohl, dass man das kann. Sie verstehen sich nur. Gut, also ab dann sind die Fronten. Wenn sie weiß, dass sie Angst hat, sie weiß auch, dass man in einer schwierigen Situation Angst haben kann und zu lächeln. Also bei einem Vorstellungsgespräch, ne, wenn man schlottert, hat man jeder Mensch Angst, ne, wenn es um eine interessante Stelle geht. Ne. Wenn man dann schlottert hingeht, hat man so wenig Chancen. Wenn man lächelt, den Mann begrüßt, der über einen entscheiden muss, ne, hat man so eine wesentliche Ressource zur Verfügung. Also ich meine, zu sagen, ich verstelle mich, naja, und das geht nicht. Nein, was heißt verständlich? Das geht nicht. Sie hat also gar keine Angst. Sie weiß aber, dass sie Angst hat. Also insofern denkt sie sich, was rät der daher? Also jedenfalls, ab dem Moment geht es also in diese Richtung hin und her. Ne? Er beharrt dabei, dass sie sich verstellt, nennt sie eine Schwindlerin, was sie verletzt und beleidigt. Ne? Und sie wehrt sich auch entsprechend, nicht beharrt auf dem Ihren. Wenn sie einmal wütend wird, sie ist extrovertiert, sie ist eine extrovertierte junge Frau, wird wütend gelegentlich oder einmal kommen dann sogar die Tränen, wird dann jedes Mal, kriegt Applaus in so einem Fall von Pearls. Jetzt sind sie echt, ja, jetzt sind sie quasi bei sich. Ne? Aber es sind sicher keine Gefühle, die sie noch nie kennt, die kennt sie aus ihrem Alltag. Ne? Und einmal sagt sie, ja, sie sind so distanziert, so als ob sie mich gar nicht kennen würde. Als ob sie das überhaupt nicht treffen würde, wenn ich wütend bin. Also ich fühle mich, das ist irgendwie sehr eigenartig. Ja, und das ist eindeutig missglückt. Der Pearl sagt dann noch irgend ein paar allgemeine Sachen hinterher, aber er hat die Frau irgendwie überhaupt, ist in keiner Weise an die herangekommen. Und ich kann mir vorstellen, wie das gegangen ist in dem speziellen Fall. Die Frau ist eine wiefe Person und sie hat sehr rasch die Techniken durchschaut von Pearls und wendet sie gegen ihn an. Und durchschaut ihn, dass er schwindelt. Und zwar sie durchschaut ihn besser als er sie. Und in diesem Rollenspiel ist er der wesentlich größere Schwindler. Er spielt zu den coolen Therapeuten, der er gar nicht ist. Ne? Es geht einiges in ihm vor, man merkt es nicht, er versteht sich. Also er ist derjenige, der eigentlich unecht ist. Die Sache hat sich irgendwo umgedreht. Gut, und das wäre so ein Beispiel. Schauen Sie sich das an, es gibt dann noch andere in YouTube, man kann das sich auch, glaube ich, irgendwo verschaffen, diese Videos. Aber jetzt möchte ich auf dieses erste Kapitel zurückkommen. Das hat den Titel Differenzierendes Denken. Und er schreibt also über das Differenzieren, wie man also durch das Denken also Differenzen erzeugen kann. Und kommt dann sehr rasch auf den Friedländer zu sprechen. Also der Salomo Friedländer wird also den Rest unserer Arbeit also beherrschen. Salomo Friedländer, ihr habt sicher von dem zumindest den Namen nach gehört. Das war die Person, von der Pearls also immer gesagt hat, das war also eine der bedeutendsten Begegnungen in meinem Leben. Hat unglaublichen Eindruck auf ihn gemacht und war sehr, sehr bedeutsam, sagt er, für sein Denken und seine Entwicklung. Hat ihn viel mehr beeindruckt als die, nicht, er hat ihn in Frankreich mit seiner Frau zusammen studiert, also nach dem Medizinstudium dann philosophische Vorlesungen belegt. Und da ist wirklich die philosophische Elite von Deutschland zusammengekommen. Ne? Die haben zwar seine Frau sehr beeindruckt, aber ihn nicht. Ihn hat dieser eigenartige Salomo Friedländer mehr beeindruckt, der eine sehr, sehr eigenartige Figur war und eine merkwürdige Randexistenz da in der alternativen Szene, würde man heute sagen, gespielt hat. Aber der Friedländer hat Philosophie studiert. Und sein Hauptwerk ist ein Buch, das heißt Schöpferische Indifferenz und ist als philosophisches Werk erschienen, wurde allerdings von den Philosophen eigentlich nicht ernst genommen. Ja, warte mal, ich habe da auch irgendwas dazu geschrieben. Ja, das kommt erst. Er hat zwar anerkennend von dem Friedländer gesprochen, ihn aber eigentlich während seiner ganzen Laufbahn nicht erwähnt. Obwohl eigentlich sehr viel von dem, was geprägt ist, also irgendwie sagt, vor allem seine Beziehung zum Nichts, dass er bei Friedländer große Rolle spielt, betrifft, das holt er sich von dort, das sagt es aber nicht. Gut, also jedenfalls hier beruft er sich auf ihn. Und sagt dann, im Hinblick einmal auf Friedländer, kommt jetzt etwas, was wir die ganze Zeit erwartet haben. Wie kommt man in eine Sackgasse? Und dann schreibt er Folgendes. Schreibt zunächst einige allgemeine Dinge über Erkenntnis und Philosophie und wie man zu Erkenntnissen kommt und sagt aber dann, wir sind jedenfalls dahin gekommen, dass die Beobachtung eines jeden von seinen speziellen Interessen bestimmt sind, von den vorgefassten Meinungen und von einer oft unbewussten Haltung, von der ausgeht, man die Tatsachen sammelt und auswählt. Mit anderen Worten, es gibt nicht so etwas wie eine objektive Wissenschaft. Okay, das sind noch so allgemeine Weisheiten. Da jeder Autor einen subjektiven Blickwinkel hat, hängt jedes Buch von seiner Mentalität ab. In der Psychologie sind Beobachter und beobachtete Tatsachen nicht zu trennen, mehr als in jeder anderen Wissenschaft. Die schlüssigste Orientierung müsste zu erreichen sein, wenn wir einen Punkt finden könnten, von dem aus der Beobachter die umfassendste und am wenigsten verzerrte Ansicht gewinnen könnte. Ich glaube, sagt er dann, dass Friedländer einen solchen Blickpunkt gefunden hat. Und dann kommt dann gleich der Weg, den ihm Friedländer aus der Sackgasse, die er da erwähnt, gewiesen hat. Er schreibt, Burroughs, nicht Friedländer, in seinem Buch Schöpferische Indifferenz, also das große Werk von Friedländer, das ihn so beeindruckt hat, als jungen Menschen. Da entwickelt er die Theorie, dass jedes Ereignis mit einem Nullpunkt verbunden ist, von dem aus eine Differenzierung in Gegensätze stattfindet. Diese Gegensätze zeigen in ihrem spezifischen Zusammenhang eine große Affinität zueinander. Wenn wir wachsam im Zentrum bleiben, können wir eine schöpferische Fähigkeit entwickeln, beide Seiten eines Ereignisses zu sehen, beide Seiten, und eine unvollständige Hälfte zu ergänzen. Indem wir so eine einseitige Anschauung vermeiden, gewinnen wir eine tiefere Einsicht. Und in Klammer könnte man sagen, haben die Chance, aus der Sackgasse herauszukommen. Indem wir also irgendwo uns in diesen Nullpunkt, das sind aus dem der Gegensatz entsprungen ist, irgendwo verbinden und von dort aus die Dinge neu ordnen. Ja, es kommt jetzt auf mich zu, dass Sie zu Recht von mir erwarten, dass ich was über den Friedländer und seine Philosophie erzähle. Und da fühle ich mich nicht gerade in einen Impasse, aber ich tue mir schwer, weil ich philosophisch ja, wenig gebildet bin und eigentlich also wirklich mich nur so habe anwehen lassen kann von der Philosophie. Ich kann mich also darauf beschränken, das, was ich glaube, herausgelesen zu haben, was die Kernaussage von Friedländer ist, die dann auch wichtig ist für den Peirce, die also Ihnen kurz darzustellen und dann meine Haltung und Meinung dazu zu sagen. Also die Kernaussage von Friedländer ist, hoffentlich formuliere ich es richtig, wenn wir etwas erleben, wenn uns etwas entgegentritt und es quasi für uns wahrnehmbar wird, befindet es sich rein dadurch im Gegensatz zu etwas anderem. Wir können nur etwas erreichen, indem wir es von etwas anderem, das gegenteilig ist, also nicht das Gleiche. Wenn ich einen Apfel sehe und dahinter wieder einen Apfel, dann erlebe ich keinen Gegensatz. Ne? Wenn ich einen Apfel sehe und dahinter eine Birne, erlebe ich das Apfelhafte am Gegensatz zu der Birne. Das ist jetzt ein Beispiel von mir. Aber überhaupt, das ist nur an, ne? Wenn man etwas sagen, das ist etwas Großes, muss etwas Kleines da sein, gegen das es sich abhebt. Und wenn wir sagen, das ist etwas Gutes, müssen wir irgendwo etwas Böses zumindest denken, das irgendwie anders ist, nur so können wir es erleben. Und diese Gegensätze, groß, klein, ja, gut, böse und was es da noch also Unzähliges gibt, haben aber irgendeinen inneren Zusammenhang. Nicht? Die kommen irgendwo aus der gleichen Wurzel. Und wenn man diese Wurzel jetzt versucht zu verfolgen, wo kommt das her, aus welcher Gemeinsamkeit hat sich das herausentwickelt, kommen wir dann zu einem Punkt, wo dieser Gegensatz verschwindet. Und das ist dann dieser Nullpunkt, das Nichts, wo also quasi keine Unterschiede mehr sind, wo also nichts da ist, aus dem aber alles entspringen kann. Das ist das berühmte schöpferische Nichts, das immer wieder geistert durch den Peirce sein ganzes Leben. Wenn man sich damit verbindet, kommt man zu wesentlichen Einsichten und so weiter. Die Wüste, die zu blühen anfängt, wo es direkt poetisch wird, wenn man sich da dem überlässt. Also dieses Nichts, dass man versucht, sich rückzubesinnen wenigstens, was da also ist. Und wenn man einem das gelingt, hat man die Chance, diese Differenzierungen zu verändern, vorhandene Differenzierungen zu modifizieren oder auch neue Differenzierungen zu finden und dadurch neue Lösungsmöglichkeiten zu sehen. Und jetzt beschreibt er, das gefällt mir ganz gut, diese Dreiteilung, er spricht von einem östlichen, also in Bezug auf dieses Nichts, einen östlichen Weg, nicht, der man, glaube ich, auch im Zen-Buddhismus findet, nicht, dass man also versucht, in dieses Nichts hineinzugehen und die Differenzierung aufzugeben und sich da drinnen gewissermaßen zu verlieren oder vielleicht auch richtig zu finden, aber jedenfalls, dass man das Differenzieren jedenfalls sein lässt. Dagegen gibt es einen westlichen Weg, der man sagt, also nur im Differenzieren sind wir quasi vorhanden, differenzieren wir munter weiter, perfektionieren wir das, gehen wir in Extreme hinein, das ist lustig, und was immer noch passiert, das geht uns ja eigentlich nichts an. Ne? Dinge, die dann zu Katastrophen führen können. Und er sagt, er geht einen westöstlichen Weg, nämlich, dass er einerseits weiter ins Differenzieren geht, das Differenzieren nicht aufgibt, aber immer wieder sich auf diesen Nullpunkt zurückbeziehen, um ins Gleichgewicht zu kommen. Das Gleichgewicht spielt eine große Rolle, dass er sich nicht verliert und wenn er das Gefühl hat, dieses Gleichgewicht ist gestört, sich vom Nullpunkt wieder Anregung zu holen, das umzugestalten. Er spricht dann, hat er unzählige Bilder für das, von zwei Flügeln, mit denen er fliegen kann. Wenn man meint, ein Flügel genügt, kommt man nicht sehr weit. Weder als Flugzeug noch als Vogel. Und das ist ein Gedanke, ja, ich habe gesagt, ich will meine Einstellung dazu sagen. Wenn man es als Philosophie betrachtet, kann man sagen, ich kenne bessere Philosophien. Ja. Man könnte es aber auch als Esoterik oder sowas betreffen, es hat ja was Esoterisches. Auch da kann ich sagen, ich kenne bessere Esoteriken. Aber es hat etwas, was ich weder in der Philosophie noch in einer Esoterik finde. Ich finde, es beschreibt in einer wirklich für mich fast greifbaren Weise den künstlerischen Prozess. Den Prozess des künstlerischen Schaffens. Nicht? Wie man irgendwo gestaltet, Gegensätzlichkeiten, die sich aber nicht widersprechen, sondern wo man irgendeine Verbindung, den Übergang von einem in etwas anderes. Ne? Ich glaube, dass man sich wirklich als Künstler davon anregen lassen kann und dass der Schaffensprozess, der Kreative, dieses Schaffen zwar nicht aus dem, ja schon auch aus dem Nichts oder aus Gegensätzlichkeit, dieses Umgestalten, da wirklich gut dargestellt ist. Und ich glaube, das ist es, was Perls an ihm so fasziniert hat. Dass er sich nicht festlegt, nicht, in irgendeiner, etwas, was zu Ideologien oder sowas führt, sondern dieses Lebendige. Nicht? Er war ja ein kreativer Mensch, der Perls, und er hat sich, kann ich nur vorstellen, vom Friedländer verstanden gefühlt. Jo. Jetzt, das, was verhindert werden soll, durch diese Beziehung, diese Rückbeziehung auf den Nullpunkt, auf das Zentrum, wie es der Perls nennt, ne? Dass man nach einer Seite hinkippt und in ein Ungleichgewicht kommt und dann also Unfug passiert, ne? Das ist den Perls nicht immer gelungen, weil er offenbar selber, sonst hätte er diese kritische Passage nicht eingeführt. Und da er schon angefangen hat, an sich zu zweifeln oder halt ihn kritisch zu beurteilen, möchte ich ihn als quasi Demonstrationsobjekt verwenden, um euch zu zeigen, wie sowas passieren kann. Also Perls, wo er gewissermaßen das Gleichgewicht nicht halten konnte. Und da kann man eigentlich folgendes Beispiel, drängt sich mir auf. Für ihn war in seinem Herangehen an psychologische, psychopathologische Probleme der Gegensatz Vordergrund-Hintergrund wichtig. Also irgendwo das Gegensatz der Freudschen von Bewusstem und Unbewusstem hat er in einer viel dynamischeren Weise gesehen von Vordergrund und Hintergrund, das ständig so ineinander übergeht und sich bildet. Und ich glaube, und ich könnte mir denken, dass er deswegen so beharrt hat gegen großen Widerstand und auch berechtigten Widerstand, seine Zugangsweise Gestalttherapie zu nennen, weil eben die Gestalttherapeuten, für die war so wichtig, wie sich aus etwas Undifferenziertem eine Gestalt bildet. Nun war aber, und das ist eben seine persönliche Note, für die Gestalttherapeuten ist also wichtig, die Gestaltgesetze zu finden. Was ist notwendig, dass ich eine Gestalt bilden kann? Und die sind also zufrieden, wenn sie finden, wie bildet sich ein Vordergrund, nach welchen Gesetzen und was ist der Maßgebend, hat ihn das eigentlich weniger interessiert, sondern was bleibt dann über, wenn sich ein Vordergrund gebildet hat und was ist dann noch dort? Nicht? Dort ist ja ein Gegensatz, da ist nicht das berühmte Nichts, sondern aus einem Nichts ist etwas entsprungen, das auf der einen Seite Vordergrund, auf der anderen Seite Hintergrund gebildet hat. Und er hat jetzt versucht, seine berühmten Sinne zu schärfen, um also wahrzunehmen, was kann man dort entdecken. Und da hat er etwas in sich entdeckt, was er auch dann benannt hat, was an sich jeder Mensch hat, aber was er sehr kultiviert hat, was er Awareness nennt. Also schlecht zu übersetzen mit Bewusstheit im Gegensatz zu Bewusstsein. Er versucht zu beschreiben, was Awareness ist und nennt es Awareness is the fuzzy twin of attention. Also auch nur sehr sperrig zu übersetzen, die Bewusstheit ist das verschwommene Zwillingskind der Aufmerksamkeit. Also dass man ein Gespür ist, was ist so, was kann man da erahnen dort. Das kann man bei sich kultivieren und man kann es auch bei anderen Menschen kultivieren. Und seine Arbeit hat drinnen bestanden, und die hat er gesehen, aufmerksam zu sehen, was ist bei diesem Patienten in dem Hintergrund. Im Hintergrund sind Dinge, die er nicht bei sie mochte, die er verbergen möchte, wo er sich schämt, alles Mögliche. Und das behindert ihn aber und verarmt ihn. Es sind auch Stärken von ihm drinnen, nicht? Und seine Aufgabe hat er gesehen, nachzuschauen oder halt irgendwo zu erfahren, dieser Patient hat einen Vordergrund gebildet, lebt mit dem, aber dieser Vordergrund ist unvollständig, er hat Wesentliches nicht da drinnen erfasst, die sind in den Hintergrund geschoben von ihm, die dort aufzusuchen und sie, den Patienten nochmal die Sinne zu schärfen, schau dir das doch an, was du da hast in dir, ne? Und ihm dann helfen, das in seine Persönlichkeit aufzunehmen. Also eine sehr irgendwie fruchtbare Arbeit. Er nennt das Integration, nicht? Er macht also eben das, nicht bei der Gestaltbildung, wie der Mensch, also um zu einer Persönlichkeit zu kommen, bestimmte Dinge in sich akzeptiert hat, aber andere nicht akzeptiert, ne? Dass man ihn da aufruft, schau dir doch das an, was du nicht akzeptiert hast. Ist da nicht was Brauchbares für dich drinnen, sehr vereinfacht gesagt. Und das dann zu integrieren. Ja, und dort, wo ihm das gelungen ist, ist das wunderbar, und das ist ihm vielfach, dieser Ansatz, gelungen, aber dahinter steht, ihm hat viel mehr interessiert, das, was bei der Attention, bei der Awareness herauskommt. Ne? Das ist das Gebiet, das ihn fasziniert hat. Die bestehenden Gestalten waren für ihn uninteressant oder nicht so interessant jedenfalls. Also er hat sich da irgendwo dem zugewandt, und im Vordergrund dessen, was der Patient ihm darbietet, ist aber das, was der aus sich gemacht hat, das ist seine Persönlichkeit, das ist er. Und man hat oft das Gefühl, das ist ihm lästig oder das ist uninteressant und mit dem fängt er nichts an. Ich musste mich erinnern, entschuldigen Sie, ich möchte das bringen, aber ich finde, das passt so herrlich. Wie ich Ausbildung für Psychiatrie gemacht habe, hat sich da an der Wiener Klinik ein sehr lustiger Kreis gebildet. Nicht? Wir sind oft zusammengesessen und haben geplaudert. Und da war oft folgendes Thema. Also die Psychiatrie, die wir uns da als Beruf auserwählt haben, ist was unglaublich Interessantes und Feines, und dabei wollen wir bleiben. Es ist ein Problem, das sind die Patienten, die sind so lästig. Und man sollte ein Spital gründen ohne Patienten. Dort könnte man gut arbeiten. Also diese Haltung hat irgendwo, jetzt übertrieben gesagt, der Perls, das sollte eigentlich da sein, der stört. Nun, man kann sich nicht anders vorstellen, als dass man sowas merkt. Und es kommt auch irgendwo zum Ausdruck. Also von der Gloria habe ich das Gefühl, da denkt sie, das ist eine blöde Kuh, was gebe ich mich mit der ab? Also das kann man sich vorstellen. Er verbirgt das ausgezeichnet, aber ich denke mir das halt. Ne? Ja. Gut. Ja, es geht langsam zum Schluss. Das ist jetzt eigentlich, was ich finde, herauskommt für mich. Also einerseits, wie Schwierigkeiten entstehen können, aber dass man eben diesen Teil, der unter Umständen lästig ist, ne, also diesen bewussten Teil, Aufmerksamkeit und Respekt zollen soll. Denn ich meine, es ist das, was der Klient kreativ seinen Umständen entsprechend aus sich gemacht hat, was ihm misslungen ist zum Teil, aber es ist seine Leistung, das ist er. Und ich glaube, das muss respektiert werden. Und das können wir vielleicht oft nicht immer, diese Ausgewogenheit. Nicht nur zu schauen, was fehlt, sondern was ist da. Da ist der Perls kein Vorbild. Ich will da noch schnell ein Beispiel zum Perls sagen, dann lasse ich ihn gleich in Ruhe. Diese eine Empfehlung, die er gegeben hat, ne? Beim Sprechen. Nicht? Ein Patient sagt was, und wenn er sagt, macht er Sprechpause und sagt, oder macht irgendwelche Gesten dazu, ne? Und in diese Geste verpackt er das, was er eigentlich nicht sagen will. Ne? Also das sind so Dinge, auf die wir aufmerksam machen, was bedeutet jetzt, was haben Sie da im... Ne? Und das, das sagt er, und das ist eine gute Empfehlung, also achtet auf das. Aber er sagt nicht nur das, und das ist jetzt Pearls persönliche Note, er sagt, das, auf das, was der Patient sagt, da horchen sie gar nicht zu. Das sind ja eh meistens Lügen. Und steht wörtlich bei ihm. Und das merkt der Patient, ne? Diese Haltung. Und das stimmt außerdem nicht. Also das wäre jetzt einmal so, ja. Gut, ich will mich jetzt auf der Ebene des Theoretischen oder von der Ebene des Theoretischen oder Halbtheoretischen verabschieden und möchte Ihnen noch ein Beispiel aus der Supervisionspraxis geben, wo das für mich sehr greifbar ist. Also ein Kollege, er sitzt also nicht hier, der kommt und bringt einen Fall, wo er Schwierigkeiten hat, wo nichts weitergeht. Und die Geschichte ist an sich sehr einfach. Es ist eine Frau, die hat also eine große Liebesbeziehung gehabt, nicht? So, die also sehr wichtig für sie war. Und ja, dieser Freund hat nach einiger Zeit sie verlassen. Und sie sehr betroffen, klar, also indem man sich halt so erlebt, nicht? Mit Schmerz, aber auch mit großem Hass erfüllt auf diesen Mann. Und spürt aber immer noch die Liebe in sich und das leidet darunter und bittet den Therapeuten, der soll dir helfen, dass sie diese Liebe, dass sie immer noch an dem hängt, dass sie los wird. Sie hasst ihn doch so, sie versteht das nicht, also sie möchte das loswerden. Und der Therapeut hat gesagt, okay, ja, ich werde in diesem Sinn arbeiten, ich werde ihnen helfen, dass sie über das hinwegkommen. Naja, das ging nicht besonders gut und eines Tages kommt die Patientin über sich selber wütend und sagt, ja, der hat mich angerufen. Nicht, weil er sich annähern will, er hat schon längst eine andere Freundin und ist da. Nee, aber ich habe da eine Beziehung, ich kenne da jemanden bei der Gemeinde oder irgendwas und da braucht er was. Und ob ich nicht bei dem anrufen könnte und dem ja, sagen, bitte das und das wäre zu erledigen. Ja, und er hat mich so weit gebracht, dass ich das gemacht habe. Und ich ärgere mich also wahnsinnig über mich oder was ist denn da los? Ja, und also auch mein Kollege hat sich geärgert, hat gesagt, ja, was ist das da? Da geht ja nichts weiter und diese Therapie, ja, gut. Und daraufhin also habe ich also gemeint, ja, du tust zwar das, was die Patientin von dir will, aber du übersiehst da was. Man kann jetzt quasi sich nicht mit diesem Hass verbünden und jetzt zu zweit über die arme Liebe herfallen. Die wird Wege finden, sich durchzusetzen. Und sie macht das ja eigentlich gar nicht schlecht, sie hat schon die erste Runde gewonnen. Also so geht das nicht. Und du musst erstens einmal selber diese Einstellung haben, du musst ausgewogen sein, die gleiche Aufmerksamkeit der Liebe wie dem Hass zuzuwenden. Beides spielt eine große Rolle derzeit bei ihr und du musst wirklich da schauen, ins Gleichgewicht zu kommen. Und wenn du selber da die Überzeugung hast, das ist die richtige Einstellung, musst du mit der Klientin einen neuen Vertrag aushandeln. Ich muss eben sagen, so geht das nicht und diese Liebe, es war eine große Liebe und die muss gewürdigt werden und ja, wir müssen uns mit der auseinandersetzen. Ja, also es ist, der Kollege hat das eingesehen und hat mir dann berichtet nach einiger Zeit. Er hat mit der Klientin gesprochen und die hat gefunden, okay, ja, das sieht sie ein. Ja, und die Therapie ist im Laufen. Es läuft gut und er ist zufrieden und ja, ich habe da nichts mehr gehört, also auch keine Probleme. Und ich möchte jetzt noch, auch um es ein bisschen ins Praktische hineinzuführen, wie ich mir vorstellen könnte, so eine Indifferenzierungsarbeit. Der Friedländer nennt es Indifferenzieren, nicht vom Nullpunkt her irgendwo an den Differenzen arbeiten. Also nicht, dass es Indifferenz heißt, es ist wurscht, wie es ist, sondern dass man mit beiden die gleiche Beziehung aufnimmt. Ne? Und also in so einem Fall könnte ich mir denken, dass es mal sinnvoll ist, zu betonen, das war eine große Liebe, das muss beachtet werden, und mit ihr vielleicht zu suchen, gibt es nicht Zeiten, gibt es nicht Erlebnisse in dieser Liebe, die wert sind, dass man sie bewahrt. Als etwas Schönes, eine schöne Erinnerung. Auch wenn es dann schlimm ausgegangen ist, das war was Schönes, das man dir nicht wegnehmen kann. Und dass man ihre Liebesfähigkeit anspricht und das auch eine Stärke von ihr sieht. Und man könnte es aber vom Hass sich etwas hereinholen und sie fragen, hat es nicht Situationen gegeben, wo eigentlich schon sowas wie Hass berechtigt war, also irgendwie Kritik an ihm, ne? Und was wäre gewesen, wenn sie da doch ein Stück sich gewehrt hätten? Nicht? Wenn sie da ein Stück sich nicht quasi alles sich gefallen, wäre die Beziehung da nicht anders gelaufen? Und könnte sie nicht daraus lernen, sich vielleicht in einer neuen Liebesbeziehung nicht kritiklos dem Geliebten ausliefern, sondern da doch auch eine Wachheit zu behalten, was kommt da Negatives? Und man könnte andererseits auch den Hass differenzieren. Nicht? Sie hasst den global, alles an ihm ist hassenswert. Damit kommt sie eigentlich an, ist es keine Aussage. Und dass sie wirklich überlegt, was ist das? Ja, was wirklich negativ ist. Nicht? Dass man da auch differenziert und dass sie vielleicht draufkommt, sie war ein Mensch, der gar nicht differenziert hat, der nur zwischen sympathischen und unsympathischen Menschen unterschieden hat. Und er gar nicht versucht hat, da zu Urteilen zu kommen, dass sie vielleicht kritisch an den Menschen gegenübertritt. Das heißt, diese Grenzlinie zwischen Liebe und Hass, die da läuft, nicht? Nicht? Dass man die etwas durchlässiger macht, eben von einem Nullpunkt her, nicht? Dass da also etwas, dass sich da etwas verändern kann und die Patientin vielleicht sowas wie eine neue Identität oder eine neue Art bekommt, sich anderen Menschen gegenüber einzustellen. Das wären so Fantasien von mir. Gut, jetzt komme ich also wirklich schon zum Abschluss. Das, was ich also am Pörlis demonstriert habe, nicht, und was auch irgendwo etwas gehört, wo man also differenzieren oder indifferenzieren muss, nicht, die Patienten, die therapeutische Beziehung. Das auch etwas ist, das man vom Nullpunkt immer überprüfen muss. Speziell dann, wenn man sich mit einem Patienten schwer tut. Burles hat da eigentlich wenig Positives gesagt über die, also wenig Substanzielles über therapeutische Beziehung. Alles war überschattet von seiner Haltung. Man darf ihn gewissermaßen nicht zu viel unterstützen. Man soll frustrieren seine Bedürfnisse, ne, von diesem. Und das war noch die Zeit, wo noch nicht so erwiesen war, dass die therapeutische Beziehung eine ganz große Rolle spielt. Also wir wissen das ja inzwischen. Und ich finde, wenn es irgendwo um solche Situationen geht, wo man neue Verhaltensweisen ausprobieren muss oder möchte, oder wo man gewissermaßen auch zu neuen Verhaltensweisen kommt, dass gerade da ein Klient sehr empfindlich ist, unsicher ist, wie er ankommt, wie er wirkt auf andere und wo man ihn sehr bestärken muss. Ja, ich möchte also jetzt zum Abschluss versuchen, die Frage zu beantworten, die ich ja am Anfang gestellt habe. Ich habe ganz vergessen, dass ich die ja eigentlich beantworten sollte, was ein Hinweis ist. Und ich will das mit einiger Vorsicht tun, und zwar auf dem Hintergrund dessen, was ich glaube, beim Friedländer verstanden zu haben, was ich auch glaube, dass ich verstanden habe, dass der Pörlis beim Friedländer verstanden hat, und auf Hintergrund dessen, dass ich glaube, dass der Friedländer auch einiges von der Welt und von Menschen verstanden hat. Das sind also eigentlich etliche wackelige Sachen. Aber ich will es trotzdem versuchen. Ich riskiere nicht, das frei zu machen. Ich lese das vor. Ja, seid ihr einverstanden? Ja. Ich habe mich nämlich um die Formulierung sehr bemüht. Moment. Ja. Also passt auf, was ich da ausgebrütet habe. Man muss davon ausgehen, dass sich der Mensch in einer Welt von Gegensätzlichkeiten vorfindet. Er muss sich in dieser Welt zurechtfinden und kann nicht überleben, wenn er sich nicht immer erneut mit jeweils einer Seite dieser Gegensätzlichkeiten verbindet. Dadurch kommt er aber immer wieder in Gefahr, sich mit der einen Seite einer Gegensätzlichkeit zu stark zu verbinden und das Gleichgewicht zu verlieren. Da aber diese Gegensätzlichkeiten in einer den Menschen nicht offensichtlichen Weise miteinander verbunden sind, kann dann die andere Seite des Gegensatzes mächtig und für den Menschen bedrohlich werden. Jeder weitere Schritt würde die Bedrohung ins Unerträgliche steigern. Der Mensch kann keinen Schritt mehr nach vorne tun. Um herauszukommen, muss man aus eigenem Instinkt heraus oder durch einen Kundigen angeleitet im Differenzierungsprozess umkehren und versuchen, sich dem Nullpunkt anzunähern, aus dem die Gegensätze sich entwickelt haben. Der erwähnte Kundige muss nicht unbedingt Friedländer studiert haben, es genügt, dass er Lebenserfahrung besitzt. Durch schöpferische Umgestaltung der Gegensätzlichkeiten kann der Mensch zu einer alternativen Einstellung seinen Lebensproblemen gegenüber kommen, mit der er besser leben kann. Diese Umkehr ist dabei übrigens nicht so vorzustellen, dass der Mensch den Weg wieder zurückgeht, auf den er gekommen ist, sondern so, dass er gewissermaßen in eine andere Dimension geht. Der Nullpunkt, dem er sich annähern soll, befindet sich weder hinten noch vorne. Ja, das wär's.